Aquí con nosotros está uno de los directores de esta película, En la búsqueda. Y bueno, vamos a hacer un intercambio español-alemán para nuestra audiencia. Yo quisiera primeramente preguntarte, primeramente bienvenido al show.
Yeah, bienvenido y buenas noches con todos, a todos.
Quisiera preguntarte, una vez realizado este documental, ¿qué beneficios crees tú que puede tener? No para la comunidad de Villa El Salvador, porque obviamente ellos encontraron parte de su historia, estos jóvenes de este colegio, pero yo quisiera saber cuál puede ser la contribución para la comunidad de Tübingen y para estas personas que están acá del otro lado del océano. ¿De qué manera sirve este documental?
Mm-hmm. Also ich übersetze jetzt erstmal ganz richtig, also herzlich willkommen auch von mir auf Deutsch, herzlich willkommen. Und ja, schön, dass ich hier beim Interview dabei sein darf. Die Frage war, auf Spanisch und auf Deutsch eben, was ich denn denke, was der Film nutzt oder was der Film bringt für Villa Salvador, für Tübingen. Und ja, meine Antwort dazu, ich glaube, wir haben hier in Tübingen den Film fast öfters vorgeführt als in Villa. In Villa hatten wir eine Vorstellung, die Premiere sozusagen. Und hier gab es ganz viel Rückmeldung und den Leuten hier hat es schon ganz viele Eindrücke vermittelt von dem Leben dort. Und so gab es, glaube ich, oder das hoffe ich, dass es das gab, viel Interesse für das Projekt, für die Partnerschaft mit Villa El Salvador, mit der Schule, mit Feria Alegria. Klar, und die Schüler vor Ort hatten natürlich von dem Projekt, glaube ich, ja, sie haben sehr viel über ihre Geschichte, wie du gesagt hast, über ihre Geschichte erfahren, über ihren Distrikt, wo sie leben. Sie haben sich selber mal auf der Leinwand gesehen, das ist, glaube ich, auch was Besonderes. Und es war auch ein interessantes Projekt, weil das dann von zwei Deutschen geführt wurde. Das hat, glaube ich, viele gereizt, auch so mal von uns mehr zu erfahren, persönlich. Das ging gar nicht unbedingt um den Film, aber auch persönlich. Und wir waren auch sehr gut befreundet mit denen am Schluss. Also wir hatten eine sehr enge Freundschaft mit den ganzen Leuten, die beim Filmteam dabei waren und alle Jugendlichen. Ja.
Personalmente, ¿de qué manera enriqueció tu cultura general acerca de países, llamémoslos así, tercermundistas y la diferencia existente entre sociedades como la alemana y sociedades como la peruana?
Wie weit ich durch diesen Austausch, durch diese Begegnung mit der sogenannten dritten Welt denn dadurch bereichert wurde, ist die Frage. Ja, ich habe, glaube ich, eine Wertschätzung gewonnen für das Leben außerhalb von den reicheren Ländern, also für das Leben auf der ganzen Welt eigentlich. Es ist total spannend gewesen, mit den Jugendlichen was zu machen und das Leben von den Jugendlichen mal so zu sehen, dass die Jugendlichen dort, auch wenn es schwierig ist, dort zu leben, ihre Hobbys haben, ihre Freizeit irgendwie gestalten können und es auch lernen, da was zu machen, was ihnen Spaß macht, zum Beispiel tanzen, was wir im Film zeigen, oder eben auch, ja, irgendwie Sport zu machen. Das ist zwar nicht ganz so gut möglich wie bei uns vielleicht, aber es ist auch, sie lernen das auch so zu machen. Und das fand ich spannend, dass es eben trotz dieser Armut, gibt es eben die Möglichkeit, gibt es auch dieses Engagement, sich selber irgendwie zu organisieren und sich selber in der Freizeit was zu machen und eben nicht irgendwie hoffnungslos zu sein und ja, mutlos, sondern ja, die Leute freuen sich und sind irgendwie nicht jetzt irgendwie hoffnungslos. Das fand ich toll. Das müsste mir eigentlich, sag ich mal, müsste mir einen großen Antrieb auch manchmal in Deutschland geben. Hier fällt man auch manchmal dann wieder in so ein Loch, vor allem wenn es Winter ist.
Previamente estábamos hablando acerca de tolerancia, ¿no? Y yo quisiera saber qué rol jugó la tolerancia en la organización, en la preproducción y en la realización de este documental.
Genau, wir reden über die Toleranz. Wie weit spielt die Toleranz während der Produktion und den Dreharbeiten und der Postproduktion des Films eine Rolle? Ich versuche die Frage ein bisschen auszuweiten, wie weit das Arbeiten mit den Jugendlichen war. cómo era el trabajo con los jóvenes. Como, la pregunta es un poquito difícil, pero ya. Also, wie war die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen? Die war nämlich gar nicht so einfach am Anfang. Hatten wir viele Jugendlichen vor uns sitzen, die ja gar nicht wussten, was sie zu erwarten hatten und gar nicht wussten, was wir jetzt machen wollen mit ihnen, was für ein Projekt. Und dann mussten wir das so langsam Stück für Stück den Jugendlichen näher bringen und das hat bestimmt 4-5 Wochen gedauert. Aber ich habe zwar immer selber gemerkt, so, wo ich manchmal gedacht habe, warum funktioniert das nicht, warum engagieren die sich nicht, habe auch bestimmt manchmal da auch ein gewisser, ja, Hass möchte ich nicht sagen, aber einfach so ein bisschen wütend gewesen, dass es nicht geklappt hat, dass da nichts ging, aber wir hatten, glaube ich, trotzdem immer eine sehr tolerante Ebene und ich hatte davor noch nie so einen richtigen Dokumentarfilm gemacht. Habe auch gelernt, dass man eigentlich alle Antworten und alle Statements, die es bei so einem Dokumentarfilm und bei der Entwicklung eines Dokumentarfilms gibt, von allen Seiten, also von welchem Jugendlichen auch immer, dass man alle ernst nehmen muss und alle so nehmen muss, wie sie sind. Und dass das ja das ist, was es gibt. Also man kommt dann vielleicht doch schnell in die Versuchung zu sagen, man hätte das gerne so, also man hätte gerne eine Fiktion, aber es ist eben nicht da und man muss dann lernen, dass das, was da ist, das, was man erforschen kann, wo man weiter erforschen kann. Also das war für mich gewöhnungsbedürftig und ja, es war manchmal schwierig mit der Toleranz, aber wir hatten immer eine sehr gute Arbeitsatmosphäre, hatten auch immer sehr viel Spaß, hatten auch Spiele, um das ein bisschen aufzulockern, aber war am Anfang wirklich schwierig und hat so erst so richtig den Durchbruch gegeben, als wir den ersten Drehtag hatten mit den Jugendlichen bei den Martinsitos, in dem Seniorenheim. Und dort hatten die Jugendlichen dann so selber, ja, so eine Art Eigeninitiative entwickelt, sich dann selber zu engagieren und auch den Film voranzubringen.
Con respecto a la búsqueda de huellas y visiones, está claro que esta juventud de Villa El Salvador descubrió parte de la historia que para ellos era desconocida. Pero en el plano personal, para ustedes como directores, ¿qué representó la búsqueda de huellas y visiones como personas ajenas a esta realidad social?
Also die Frage ist, was für uns Regisseure denn diese Suche bedeutet, auch in einem Umfeld mit den Jugendlichen zu arbeiten, die uns ja eigentlich ja fremder waren, die wir nicht kannten. Also wir haben die Geschichte von Villa Salvador uns angeschaut und die Geschichte von Villa Salvador ist ja auch eine Suche nach irgendwie einer Einheit, nach einer Organisation und man kommt mit ganz vielen verschiedenen Ideen und ersten Siedler in Villa Salvador kamen ja aus dem Hochland und jeder hatte so seine Bedürfnisse und waren zwar alle sehr arm, aber jeder hatte wahrscheinlich schon seine eigenen Ideen und seine eigenen Bedürfnisse und dann irgendwie da einen gemeinsamen Weg zu finden, un camino en general, das war so auch eine Suche, so kam uns das vor, als wir da recherchiert haben. Und für uns war es dann eine Suche mit den Jugendlichen gemeinsam nach dem Villa Salvador heute. Wie ist Villa Salvador heute im Vergleich zu früher auch? En comparación antes.
Okay. Hay una parte de la película, del documental, en el que visitan la zona industrial de Villa El Salvador. Y supongo yo que esto ha debido de ser un poco complicado porque normalmente en Latinoamérica el sindicalismo juega un rol muy importante. Entonces, imagino yo que no solamente visitaron la zona industrial, sino que también debieron haber entrevistado o confrontar personas pertenecientes al sindicato y la parte comercial, laboral, de Villa El Salvador. Desde el punto de vista de un alemán en Perú, ¿qué representó para ti visitar este tipo de, digámoslo así, instalaciones industriales en Villa El Salvador?
Also die Frage war etwas kompliziert. Ich versuche sie ein bisschen zu erläutern. Genau, also die Frage ist, wie weit für mich als Deutscher die Sicht auf diese peruanische Industrie, die durch Syndikate, Korruption auch geprägt ist, wie da meine Sicht auf die, also wir hatten das im Film ja als Part, als Teil drin, wie da meine Sicht auf, oder unsere Sicht auf dieses Thema ist. Eigentlich war das, in Villa Salvador, muss ich sagen, habe ich nicht so viel von der Korruption in dem Industriepark gemerkt oder von Syndikat. Also es ist ja, die sind ja alle sehr gut organisiert in dem Industriepark und haben einen Dachverband, eine Organisation, APEMIVES heißt sie. Das ist sozusagen der Verband, in dem alle kleinen Händler untergeordnet sind. Und man organisiert sich so und schaut gemeinsam, dass man alle Bedürfnisse stillt, und genau so versucht man gemeinsam diesen Industriepark zu leiten. Und das fand ich vorbildlich. Das ist natürlich auch ein Syndikat oder auch ein Zusammenschluss, aber nicht negativ. Ich fand das sehr positiv und ich fand das sehr beeindruckend. Ich weiß, dass es in Peru viel Korruption gibt und auch Probleme mit Syndikaten, und aber das habe ich in Villa Salvador so nicht erlebt. Das große Problem in Villa Salvador ist ja eben, wie wir im Film gezeigt haben, dass der Supermarkt einen Platz bekommen hat, mitten im Industriepark, der ihm so billig verkauft wurde, also für, weiß nicht, umgerechnet 1 Euro pro Quadratmeter, wurde ihm das Grundstück verkauft, und da, das ist ja unglaublich, dass das im Supermarkt so billig verkauft wird und das nicht mit den Leuten besprochen wird. Das fanden wir auch, ja, das konnten wir auch gar nicht verstehen, und eben die Leute vor Ort auch nicht, die verstehen das auch nicht.
No sé si Miri Aysun tienen alguna pregunta. Any question?
Ich konnte ja dem Interview jetzt nur so dem translateden Interview folgen. Ich habe noch eine Frage so ganz allgemein zum Prozess des Filmemachens. Das war euer erster Film, den ihr gemacht habt, oder?
Ich muss von mir jetzt reden. Der Daniel ist ja heute leider nicht da. Ich glaube, für den Daniel war es auch nicht der erste Film. Ich habe davor schon einige Projekte gemacht, aber das waren Projekte hier in Tübingen mit Freunden, die eigentlich eher in die Richtung, man würde sagen, fiktive Spiel- oder Kurzfilme gehen. Und man arbeitet da vielleicht ähnlich, also man hat ja auch eine Kamera und auch Schnitt und all das, aber man hat dann doch andere Inhalte so. Deswegen war das mein erster so richtiger Dokumentarfilm. Ich hatte davor schon mal einen Dokumentarfilm gedreht, das ist aber, lief ein bisschen anders, da hatte ich auch mehr am Schnitttisch damit zu tun. Aber ich habe eigentlich schon, einige Jahre Erfahrung so mit dem Filme machen und so. Also da bin ich nicht ganz ins kalte Wasser geworfen worden. Aber das ist noch was ganz anderes, einen Dokumentarfilm zu machen mit Jugendlichen, die eine andere Sprache sprechen als ich oder als der Daniel natürlich auch. Wir haben dann auch Spanisch in dem Zeitpunkt schon ganz gut gesprochen, aber es gab immer noch, oder es gibt immer wieder jetzt auch noch Wörter, die ich teilweise nicht verstehe. Und dann ist es doch manchmal schwierig. Und dann auch die Umstände, die sozialen Umstände und das Verständnis, wie man da rangeht, also pädagogisch gesehen, ja.
Und wie war das? Konntet ihr praktisch den Film so umsetzen, wie ihr ihn von Anfang an geplant hattet? Oder gab es da irgendwelche Probleme bei der Umsetzung?
Die Anfangsidee, das muss man vielleicht nochmal kurz erläutern, der Daniel hatte Besuch von seinen Eltern, das sage ich immer so als, das war immer, glaube ich, das ist mein Gedanke, meine Erinnerung, dass das so der Gründungsmythos sozusagen. Die Eltern von Daniel waren damals in Peru und hatten uns besucht, und wir zeigten denen ein bisschen Peru und Villa Salvador auch, und dann kam halt die Idee, dass man in dem Altenheim, die Martincitos, dass man doch eigentlich mit den Leuten mal Gespräche führen sollte über die, wie Villa Salvador entstanden ist. Und das war so unser Ausgangspunkt, dass man sagt, ja, warum nicht da einen Film drüber machen, also Audio und Video einfangen, und das konnte man dann auch mit der Schule verbinden, das war dann klar, wir wollten sowieso ein Projekt machen, ein eigenes Projekt. Ja, und ich hatte noch die Idee, da wir in der Zeit davor auch ein bisschen die Tanzgruppen von Fea Alegria, die haben so eine Tanzgruppe besucht hatten, und ich fand es total spannend, wie die Jugendlichen sich da auch verändern innerhalb von so einem Tanzprojekt, was vielleicht bei uns so eine Theatergruppe darstellen würde. Das fand ich total spannend, da auch ein Projekt drüber zu machen, und dann haben wir versucht, das beides zusammenzuführen. zu einem Film. Und das mit dem Matisitos kommt ja im Film sehr stark vor und das mit dem Tanzen auch. Ja, eigentlich hatten wir, kann man schon sagen, dass wir das, was wir am Anfang uns gedacht hatten, irgendwo nachher drin hatten. Aber immer, also es war bis dahin ein langer Weg und wir hatten nicht gedacht, dass es so werden würde. Also es war zwar am Schluss drin, aber am Anfang hatten wir eine ganz andere Vorstellung auch.
Und wie war so bis jetzt das Feedback, das ihr jetzt im Film bekommen habt?
Das war so gut, dass wir uns auch gedacht haben, den Film müsste man eigentlich nochmal öfters vorführen. Haben wir dann auch gemacht, aber jetzt, also es war ein sehr gutes Feedback bisher immer. Auch in Schulklassen haben wir es manchmal vorgeführt. Ich muss selber sagen, wenn ich den Film jetzt anschaue, nach so oft sehen, wird es ein bisschen anstrengend. Aber naja, ich glaube, das kann man dann irgendwann nicht mehr so neutral beobachten, wenn man den Film, also wenn andere Leute den Film noch nie gesehen haben, haben sie einen bestimmten ganz anderen Blick auf die, auf den Film. Aber ich bin selber irgendwie erstaunlicherweise sehr zufrieden, was früher nie so der Fall war. Da war ich ein bisschen unzufrieden.
Und werdet ihr oder wirst du wieder nach Peru gehen? Also irgendwann, und wirst du dann auch wieder einen Film dort drehen wollen?
Ja, es gibt da so einige Ideen. Ich fliege im März tatsächlich wieder rüber nach Peru. Und ich habe da einen Kontakt zu einer Produktionsfirma, die den Film auch, der lief hier auch bei dem peruanischen Filmtagen, lief ein Dokumentarfilm von denen, also eine Produktionsfirma für Dokumentarfilme, wo ich gerne ein Praktikum machen will, oder ja, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich nur einige Wochen da mal vorbeischauen werde. Ich habe nicht so viel Zeit irgendwie, wo ich 2 Monate gehe, aber ich habe irgendwie fast keine Zeit mehr, irgendwie einen Monat da ein Praktikum zu machen, aber ich würde ein bisschen mal gern die Filmlandschaft kennenlernen in Peru und mal sehen. Vielleicht, aber so eigene Filmideen, dann habe ich auch noch so ein paar, die man, also in Peru gibt es ganz viele spannende Themen, die man noch so, über die man berichten, journalistisch oder auch vielleicht im Dokumentarfilm.
Ich habe ja auch noch ein paar Fragen zu dem Film. Wir haben den ja letzte Woche angeschaut und du hast jetzt vorhin gesagt zum Beispiel, dass es schwer war, die Jugendlichen zu motivieren, und in diesem Altersheim hat es dann aber irgendwie geklappt. Also da haben die ihr Eigenengagement eingebracht. Wie sah das dann aus?
Genau, der Tag sah so aus, wir mussten die Schüler, glaube ich, die erste Stunde mussten sie in die Schule noch gehen. Das war das erste Problem. Wir mussten erstmal die Schüler befreien von der Schule. Das ist gar nicht so normal. Also bei uns in Deutschland kann ich mich erinnern, ist es dann so gewesen, dass man sich halt mal irgendwie vormittags für so eine Aktion entschuldigt. Aber das war erstmal ein Papieraufwand und musste man alles erstmal entschuldigen, dass sie eben nicht in die Schule gehen. Und dann haben wir uns zur zweiten Stunde vor der Schule getroffen und sind da gemeinsam hingelaufen. Das ist die erste Sequenz, die man im Film sieht, als die Gruppe durch die Stadt läuft. Mhm. Auch ein Lehrer dabei, der Richard, das war ein guter Freund von uns, der eigentlich nichts mit der Oberstufe zu tun hat, sondern eigentlich Grundschullehrer ist, aber der hatte vormittags frei, weil er nachmittags unterrichtet, und dann ist er mitgekommen. Und genau, dann waren wir dort vor Ort in dem Altenheim, Martinsitos heißen die. Das ist eigentlich ein Gemeindezentrum, und da gibt es eben an 2 oder 3 Tagen treffen sich dort alte Menschen und machen so gemeinsam ein Programm von morgens 8 bis um 1, also Mittagessen, und dann ist Schluss. Und wir kamen so gegen 9, 10 an. Ich glaube, das kommt im Film auch gerade so vor, da erzählt dann die Carla, die eine Stimme sozusagen, erzählt dann, dass gerade die alten Menschen auch ankamen und sich zum Frühstück da niederlassen. Dann wird eben in der Küche, die es dort vor Ort gibt, wird dann eben Tee und andere Speisen werden vorbereitet zum Frühstück. Und da konnten wir dann auch gleich helfen, oder die Jugendlichen konnten gleich helfen. Die haben dann nämlich die ganzen Becher und das Ganze, was es zum Frühstück eben gibt, in den großen Saal, Esssaal, reingebracht und die Teller hin und her geschoben und den Leuten geholfen beim Essen, also beziehungsweise die Sachen eben halt irgendwie gegeben. Und danach sind wir mit einer kleineren Gruppe, mit denjenigen alten Menschen, die zu den Gründern gehören von Via Salvador, sind wir dann, haben wir uns zurückgezogen und haben erst dieses Spiel gespielt, was auch im Film zu sehen ist, mit dem Netz, es heißt Spinnennetz, heißt das Spiel, also Rete Araña, Rete Lana también, also Spinnennetz heißt es. Und da das Spiel, genau, möchte ich jetzt nicht erklären, aber da haben wir uns so versucht, ein bisschen einzuwärmen, also dass wir alle ein bisschen lockerer werden und sich so ein bisschen da die Leute gegenseitig kennenlernen. Und ja, dann gab es die Interviewphase und auch nochmal eine Auswertphase danach, und wir hatten eben immer, die Jugendlichen konnten bei diesen Sachen, wo einfach das Altersheim als
als, sag ich mal, als Zentrum einfach Hilfe braucht, zum Beispiel beim Abwaschen und beim Teller hinbringen, Teller zurückbringen und so Sachen, da haben wir einfach die Jugendlichen konnten oder sollten mithelfen. Das war unsere Idee, dass man da halt eine Vereinbarung macht, dass man sich halt gegenseitig auch hilft und dass man gemeinsam diesen Tag lebt, erlebt. Ja, und so hatten wir dann noch, was zum Beispiel im Film nicht drin ist, ist, es gab noch eine tolle Auswertung von dem von all den Interviews, jede Interviewgruppe. Wir hatten also immer zwei Jugendliche und zwei oder eine ältere Person zusammen und davon fünf Gruppen ungefähr. Und jede Gruppe sollte so ein Standbild der Geschichte von Villa Salvador nachspielen, nachbauen, ein Standbild. Und das haben wir dann in einem gemeinsamen Treffen am Schluss noch, hat jeder sein Standbild präsentiert und die anderen mussten erraten, um welche Epoche geht es dann dabei oder um welche Aktion geht es dabei in der Geschichte von Villa Salvador. Das war noch ganz witzig, aber leider hat es im Film keinen Platz gefunden.
Ja, und die Geschichte von Villa Salvador ist ja irgendwie, also keine lange, also beziehungsweise sie fängt ja irgendwie erst, glaube ich, in den 70er Jahren an, oder wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Also mir ist ja wichtig, dass die Zuhörer vielleicht irgendwie auch ein bisschen jetzt wissen, worum es vielleicht irgendwie geht. So, also es ist so, diese Stadt, die ist in den 70er Jahren oder wie Anfang der 70er irgendwie erst gegründet worden und ihr habt Zeitzeugen sozusagen aus diesem Altersheim dort interviewt,
genau,
wie die das mitgemacht haben. Und die sind Mitgründer eigentlich gewesen.
Genau, die waren zu der Zeit Flüchtlinge oder ja, einige waren Flüchtlinge und kamen sogar als Invasoren, sagt man hier, und eben diese Idee, damals ist so, wie man heutzutage Häuser besetzt, die einige Studenten machen das ja hier, oder in Berlin gerade ganz groß, wo Häuser besetzt werden und dann sagt man, ja, das ist unser Eigentum. Und so war die Idee damals auch, der Staat hatte natürlich was dagegen, dann gab es Konflikt, so wie in Ägypten gerade, und dann ist eben, am Ende ging es dann so aus, dass der Staat das dann doch erlaubt hat und das organisiert oder versucht hat, organisiert aufzubauen, dieses Stadtviertel. Aber man muss dazu sagen, dass der Hauptverdienst liegt dann schon noch auf den Einwohnern, die das nämlich umgesetzt haben. Der Staat hat zwar gesagt, bitte legt es organisiert an, also in Schachbrettmuster und so, aber das hat nachher realisiert, haben es die Bürger selber, weil der Staat hat gesagt, ja, macht mal und ihr kriegt das schon hin und hat ihn dann allein gelassen, ohne jegliche Unterstützung. Und die älteren Menschen waren eben teilweise Invasoren, die dabei waren, als wirklich noch das Land besetzt wurde und teilweise auch es später kam. Also es gab dann eben Ausschreibungen in der Zeitung, so das Schwäbische Tagblatt von Lima sozusagen, El Peruano heißt es, der Peruaner. Und da wurde eben, man konnte sich dann für so einen Hausplatz bewerben und musste dann so alle Dokumente vorzeigen und dann konnte man eben ausgelost werden. Also es ist echt ein bisschen, die Situation ist schon ein bisschen kafkaesk. Also man wird dann ausgelost für so eine Baulotte, für so einen Bauplatz. Und dann konnten die Leute dort auch sozusagen, das war wie eine Neubausiedlung dann eigentlich auch. Und die Leute, die wir im Interview im Film drin haben, die sind insbesondere eben keine Invasoren, sondern das sind Bewohner, die erst in dem Jahr selber dazukamen. Die kamen meistens aus anderen Vierteln von Lima und hatten dort schlechtere Bedingungen und haben gesagt, ja, vielleicht haben wir dort, das ist die neue Hoffnung sozusagen, dort jetzt ein neues Leben zu beginnen.
Und was mir aufgefallen ist, eigentlich ist es ja eine unwirtliche Gegend, oder? Also wieso haben sich die Leute dort angesiedelt oder war es in den anderen Gebieten noch schlimmer, weil es ist ja irgendwie Wüste, oder? Wie ist es dort? Gibt es da einen Fluss oder warum dort?
Ja, das war eben der einzige Platz, der noch frei war und den das Militär eben den Menschen zugeteilt hat. Okay. Es war nicht freiwillig gewählt. Die Leute wollten eigentlich wo ganz anders sich niederlassen und haben sich dort auch niedergelassen, wurden aber von dort vertrieben und eben dann in diese Wüste da geschickt. Das war der einzige Platz, der noch irgendwie existiert. Es ist Wüste gewesen. Es waren so, uns wurde erzählt, es waren einige Blumen, gelbe und lila Blümchen so. Es war nicht Wüste, wie man sich vielleicht in der Sahara die Wüste vorstellt, sondern eher so Sand mit bisschen Begrasung, so leichtes Dünengras, irgendwie sowas. Und das Militär hatte dort eigentlich seinen Übungsraum, seinen Übungsplatz für Sprünge. Ja. Und die haben dort Fallschirmsprünge geübt. Und das wurde aber dann, ja, manche Leute, also ich habe auch einige Freunde getroffen, die sagten, ja, das ist alles flach dort. Und das ist so auch nicht, sondern es sind einige Hügel drin, es gibt eine große Düne, es gibt Berge, also es ist alles andere als flach, es ist schon ein bisschen hügelig, leicht bergig. So.
Mhm. Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Und es gab ja noch so eine Art dritten Erzählstrang oder so dieses Theater, was du vorhin jetzt nicht erwähnt hast. Das, war das ein eigenständiges Theater oder war das auch irgendwie von der Schule aus? Das habe ich nicht so richtig mitgekriegt.
Das, genau, das Theaterstück heißt Vias, Arenas de Via, also Wüsten von, oder Arena ist sowas wie, ja, Wüsten, Pampas von Via El Salvador. Und das ist von der Gruppe Arenas y Esteras, die heißen also Wüste und Bastmatten. Also diese Bastmatten sind typisch für diese Gründungszeit. Und dieses Theater ist eine eigenständige Organisation im Ort, in Via El Salvador, die neben solchen Aufführungen auch so pädagogisch, theaterpädagogische Projekte hat, Zirkusprojekte, es ist also vor allem auch, das Theater versteht man in Peru vor allem auch als Zirkusdarstellung, als Zirkusdarbietung, Akrobatik, Jonglieren, Turnen und eben auch manchmal so Musik und Tanz und Schauspiel, aber Schauspiel nicht so wie bei uns Regietheater, sondern sehr viel spielerischer und ja. Und da war die Gruppe, die kannten wir, die waren nämlich witzigerweise auch schon in Tübingen. Die kannte ich auch aus Tübingen bereits und die touren immer so durch die Welt. Die haben sind relativ bekannt in Peru und in, ja, auch haben so Freundschafts-, haben Theatergruppen hier in Deutschland, in Spanien, in Frankreich, mit denen sie befreundet sind und zu denen sie immer wieder reisen. Genau, und wir, es war eigentlich eher so Glück, dass wir, dass diese Gruppe irgendwie, ja, dieses Stück gerade aufgeführt hatte zum Geburtstag von Via Salvador im Mai. Und dann haben wir das mitgefilmt und ja, das hat uns eigentlich sehr, sehr geholfen, weil wir eben nicht wussten, wie wir alle Sachen erzählen können oder ja, ein bisschen farbiger erzählen können. Und das war dann eine sehr große Hilfe. Und ja, die kommen auch wieder im Herbst nach Tübingen, wollen sie, oder machen wir eine Europatour und wollen auch in Tübingen, oder wir wollen eigentlich, dass sie in Tübingen auch Halt machen für mindestens eine Aufführung. Mhm. Ja, die sind super, die sind echt eine super Theatergruppe.
Ja, das war es, glaube ich, von meiner Seite. Also ich fand den Film auch super.
Dankeschön.
Ja, wenn die dann hoffentlich im Herbst kommen, dann müssen wir die doch auch mal einladen, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Die sind, machen immer diese Touren mit Jugendlichen und ja, waren letztes Jahr, haben in Berlin eben eine Theatergruppe, die sie kennen und machen da immer auch Workshops mit denen. Und ja, vielleicht bietet sich ja die Möglichkeit hier Aufführungen und ist natürlich auch jetzt, ich kenne einige Leute von denen und da kann man vielleicht auch was dann gegenseitig irgendwie sich wieder revanchieren. Nämlich wir wurden dort so gastfreundlich aufgenommen, da muss man eigentlich hier jetzt auch die sie gastfreundlich aufnehmen, ja.